In der allgemeinen leichtsinnigen Aufregung bemerkte ich nicht, dass wir angegriffen wurden, bis die Lichter ausgingen. Der gesamte Straßenzug versank in Finsternis. Die Flutlichter, die den Hinterhof der Carpenters beleuchteten, das Licht in den umstehenden Häusern und die Straßenlaternen verloschen auf einen Schlag. Dafür waberte ein unheimliches Leuchten wie Elmsfeuer über den Schnee. Schatten tanzten, wo sich zuvor keine befunden hatten, und der Gestank von etwas auf halbem Weg zwischen einem Stinktier und einem Fass voller fauliger Eier drang mir stechend in die Nase. Ich riss meinen Sprengstock aus einer Halterung in der Innenseite meines Mantels und zischte Charity zu. »Bringen Sie sie nach drinnen!« »Notfall!« rief Charity mit einer viel ruhigeren Stimme, als ich sie zustande gebracht hätte. »Alle in den Schutzraum, wie wir es geübt haben!« Die Kinder setzten sich in Bewegung, als plötzlich drei Kreaturen mit langen Sätzen über den Schnee gehetzt kamen. Die Zeit schien langsamer zu vergehen, als Adrenalin durch meinen Körper schoss, und es fühlte sich an, als stünde mir eine gute halbe Stunde zur Verfügung, um sie eingehend zu mustern. Sie waren nicht ungewöhnlich groß, vielleicht so um die 1,70, doch muskelbepackt und mit weißem Fell bedeckt. Ihre Köpfe ähnelten dem einer Ziege, doch die Hörner waren wie bei einem Stier nach vorn gebogen, statt sich nach hinten zu krümmen. Die Gelenke der Knie wiesen nach hinten und ihre Beine endeten in Hufen. Sie bewegten sich eher mit wilden Sprüngen, als dass sie tatsächlich liefen. Ihre Sprünge trugen sie leichtfüßiger in die Luft als ein Basketballer der Chicago Bulls, was bedeutete, dass ich es mit Wesen von übernatürlicher Stärke zu tun hatte. Wenn ich es mir genau überlegte, konnte ich mich allerdings nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mit etwas ohne übernatürliche Stärke zu tun gehabt hatte. Das ist wohl eines der Mankos am Magiergeschäft. Ich meine, klar, manche Viecher sind stärker als andere, aber es macht im Endeffekt keinen Unterschied, ob ein übernatürlicher Schläger nun Lokomotiven stemmen kann oder ob er nur in der Lage ist, mit Kühlschränken zu jonglieren. Ich nahm die heranstürmenden Kreaturen mit meinem Sprengstock ins Visier. Doch dann sah ich aus dem Augenwinkel, wie etwas Schnee an mir vorbeirieselte und mit einem sanften Platschen neben mir zur Erde fiel. Ich hechtete nach vorn, rollte mich über eine Schulter ab und kam kaum einen Augenblick später knapp neben meiner Ausgangsposition wieder auf die Füße. Gerade noch rechtzeitig war ich dem Angriff der vierten Kreatur entgangen. Sie hatte sich von dem Baumhaus auf mich stürzen wollen, das Michael für seine Kinder gebaut hatte. Nun stieß sie ein wütendes, grollendes Knurren aus. Ich hatte keine Zeit, mich um diesen arglistigen Frechdachs zu kümmern. Also riss ich den Sprengstock hoch, aus dessen Spitze rote Flammen brannten, und knurrte »Fuego«. Eine Lanze aus reinen Flammen, so breit wie mein Handgelenk, schoss aus dem Sprengstock und verschmorte den Oberkörper des Geschöpfs zu schwarzem Fleisch. Die überschüssige Hitze schmolz den Schnee um es herum und ließ eine Säule aus sengendem Dampf aufsteigen. Die Kreatur ging zu Boden, und ich hoffte inständig, dass sie nicht clever genug war, sich einfach totzustellen. Die Carpenter-Kinder schrien wie am Spieß. Ich wirbelte herum und zielte mit dem Stock, hatte aber kein freies Schussfeld. Eines der weißpelzigen Wesen stürmte hinter Daniel, Mollys ältestem Bruder, her. Die Finger in die Mantelkrägen seiner Geschwister, Klein Harry und Hope gekrallt, schleifte er die jüngsten Kinder wie Gepäckstücke hinter sich her. Er erreichte die Tür, die Kreatur, deren bösartig gekrümmte Hörner zu einem Sturmangriff gesenkt waren, kaum 3 Meter hinter ihm. Daniel hastete durch die Tür, trat sie, ohne auch nur eine Sekunde langsamer zu werden, mit dem Fuß zu, und das Wesen donnerte dagegen. Mir war nicht aufgefallen, dass Michael eine Sicherheitstür aus massivem Stahl eingebaut hatte, die mit einer Holzvertäfelung verkleidet war, wie auch ich eine hatte. Eine Holztür hätte die Kreatur wahrscheinlich zu Kleinholz verarbeitet. Stattdessen rammte sie mit dem Kopf, die Hörner voran, gegen massiven Stahl und hinterließ dabei einen 30 Zentimeter langen Kratzer. Dann stolperte sie zurück und stieß einen kehligen Schmerzensschrei aus. Rauch stieg von ihren Hörnern auf und sie torkelte weiter nach hinten und schlug mit den dreifingrigen, klauenbewehrten Händen um sich. Es gibt nicht viele Dinge, die auf die Berührung von Stahl so heftig reagierten. Die anderen beiden Kreaturen hatten inzwischen ihre Aufmerksamkeit auf 2 unterschiedliche Ziele gerichtet. Eine verfolgte Charity, die die kleine Amanda in ihren Armen trug und wie vom Teufel gehetzt auf die Werkstatt zuhielt, zu der Michael die freistehende Garage umgebaut hatte. Die andere stürmte auf Molly zu, die Alicia und Matthew hinter sich geschubst hatte. Mir blieb nicht genug Zeit, beiden Gruppen zu helfen, und noch weniger, mir über das moralische Dilemma einer vertrackten Entscheidung den Kopf zu zerbrechen. Ich zielte mit dem Sprengstock auf die Bestie, die Charity jagte, und schenkte ihr ordentlich ein. Der Flammenstoß traf sie voll und riss sie von den Hufen. Sie wurde zur Seite geschleudert, donnerte gegen die Wand der Werkstatt, und Charity stürmte mit ihrer Tochter durch die Tür. Ich riss meinen Sprengstock zu der anderen Kreatur herum, doch ich wusste bereits, dass ich es nicht rechtzeitig schaffen würde. Das Wesen senkte die Hörner und erreichte Molly und ihre Geschwister, ohne mir Zeit für einen weiteren Angriff zu bieten. »Molly!« schrie ich. Mein Lehrling packte Alicia und Matthew an der Hand, stieß schnaufend ein Wort aus, und alle drei verschwanden urplötzlich.